Got a good reason for taking the easy way out.
Meine Damen und Herren, hier ist einiges irregulär, zum Beispiel die Tatsache, dass alle Uhren ausgefallen sind.
Aber ganz regulär sind Sie in der Freisprechanlage.
Nicht so vorlaut, Frau Salm.
Herr Reuter.
Ich musste sogar lernen, wie man von Winamp jetzt hier chinesische Musik abfährt. Also, ich begrüße alle Hörer ganz herzlich und Hörerinnen natürlich selbstverständlich. Es bimmelt. Ich glaube, ihr könnt mal die Tür zumachen da hinten, oder? Habt ihr die Tür auf?
Nein, aber also wir denken, dass du die Tür aufmachst.
Bei mir.
So, ich sag nochmal, wir sind in der Freisprechanlage.
Die Frau Salm ist ja bekannt für ihre gewagten Hypothesen. Wir haben jetzt Gäste, 3 Stück. Wer stellt sich vor?
Würdest du vorher nochmal das Thema sagen?
China, Fragezeichen, habe ich angekündigt. China, Fragezeichen, weil bei uns ist im sogenannten Westen ist der Osten immer ein großes Fragezeichen und China schon gar, ja. Und wir lassen uns das gerne erklären, wie es da mit den Positivitäten und den Negativitäten aussieht. Und bitte bring doch deine Gäste dazu,
sich vorzustellen.
Vorzustellen, ja. Und wenn einer weniger knarzen täte, dann müsste man ihm einen anderen Stuhl verpassen.
Was? Du?
Ja,
stellst
bitte.
Du dich vor?
Hallo.
Martin.
Wer da so knarzt?
Hallo, ich bin Lan Fu. Ich komme aus China. Dajia hao.
Und aus welcher Provinz, wenn man fragen darf?
Ja, ich komme aus der Provinz Hunan.
Hunan. Also kam da Mao Zedong auch daher, oder?
Ja.
Ja, genau. Ja, ich erinnere mich irgendwie. Das war ein Zusammenhang. Okay. Mhm. Gut. Sagt das viel?
Wie sagt das viel? Was meinst du denn?
Ist das sehr vielsagend? Dass man aus einer Provinz kommt, aus der auch Mao Zedong kommt.
Das ist eine berühmte Provinz vermutlich.
Ja, natürlich. Genau wie Sichuan oder ich weiß nicht, wie Sie es aussprechen. Ich kenne das von der Küche, vom Sichuan-Pfeffer. Ja. Ja, ich muss doch auch.
Also machen wir mal weiter. Sonst sind wir bei der Vorstellungsrunde, wenn die Sendung beendet ist.
Ja?
Ja, ich bin Wilfried Wischniewski. Ich arbeite seit 2004 in der gleichen Provinz Hunan an einer chinesischen Fachhochschule und habe seither eine ganze Menge Eindrücke von China gesammelt.
Mhm. Mein Name ist David Fröhlich. Ich bin sozusagen verwandtschaftlich verbandelt mit den beiden und deswegen bin ich auch sozusagen in den Bann von China geraten, weil mein Onkel da ja schon einige Zeit lebt und ich besuche die beiden auch gerne. Und
in China?
Ja, in China. Ja. Und es ist eigentlich sehr, sehr interessant, wenn man sozusagen das Land auch mal eben in der Provinz sieht, so wie wo man die Leute eben wirklich kennenlernt und nicht nur das touristische Umfeld.
Ja, ist ja riesengroß, ne? Also ja, wenn man sagt China, was soll der Ausdruck? Ja.
Können wir uns mal über, wie wird es denn eigentlich ausgesprochen? Bei uns heißt es im Süddeutschen China.
Mit K.
Wie heißt es richtig? Wie wird es richtig? Du sagst China. Oder wie wird China richtig ausgesprochen?
Da gab es so diese Dynastie, die wo die Namensherkunft von dem Land ist. Qin-Dynastie oder so.
Ach so, das ist...
Von und da kommt das her. Ja, ich glaube, so sollte man es auch aussprechen, aussprecht. Qin-Dynastie?
Also in China heißt es das Land, das Reich der Mitte. Zhongguo. Zhongguo heißt Mittenland.
Zhonghua Renmin Gonghe Guo.
Okay, das müssen wir noch üben.
Ja, warum sollen wir das aussprechen können? Weil wir können ja auch schwäbische Dialekte, alemannische Dialekte, bayerische Dialekte auch nicht aussprechen. Ja, ja, man muss da ein bisschen tolerant sein.
Ich glaube, wir müssen dir einen neuen Stuhl geben.
Ja, ja, es ist unbedingt erforderlich. Ja.
Warte, du kriegst einen neuen Stuhl.
Jetzt?
Ja.
Ich finde, jetzt ist es okay.
Der quietscht so.
Ja, das kann man im Radio sehr gut hören.
Aber ich hätte jetzt einfach mal, würde gerne mal zum Thema kommen.
Nämlich?
Also meine Frage an Lana ist, also wir wissen relativ wenig über China oder China oder Sina. Du hast ja einen fremden Blick auf Deutschland. Du siehst ja Deutschland von deiner Kultur her. Und meine Frage an dich ist, was fällt dir auf an Deutschland, was völlig anders ist als in China oder China? Und bei Will ist es umgekehrt. Was fällt dir an China auf? Das wären meine Fragen an euch. Ich möchte natürlich gern wissen, wie es dort ist. Ich war noch nie dort und kenne es nur aus dem Fernsehen.
Der Chinese ist da ganz schlecht zu sehen im Fernsehen. Nein, man kann ja nicht.
Jetzt?
Jetzt ist gut.
Du kannst auch im Fernsehen keinen Deutschen sehen. Also ich meine, insofern.
Es ist, ja, vielleicht den Platz ist nicht so gut für mich. Ja. Ja, ich finde, das gefällt mir in Deutschland zuerst das Wetter.
Das Wetter gefällt dir?
Ja, das ist auch die saubere Luft.
Ah ja.
Zu kalt?
Nee, sauber, Martin.
Sauber?
Ist eine saubere Luft.
Also, sie möchte lieber in einer unsauberen Luft leben.
Nein, das gefällt ihr an Deutschland.
Ach so, ja, gefällt mir.
Zuhören wäre im Radio nicht schlecht.
Man muss dazu sagen, dass wir gerade vom Minigolf-Spielen kommen, bei diesem Wetter.
Minigolf.
Ja, und wir gerade Minigolf.
Ja, und das war ziemlich nass. Ne?
Ja. Also die Luft ist sauber. Das ist in deiner Stadt, in der du wohnst, nicht sauber.
Ja.
Also da hast du, ja.
Entschuldigung, dass ich hier aus dem Sprecherraum nachfrage. Ist es wirklich so, dass die Chinesische Republik, heißt sie, glaube ich, tatsächlich die europäische Industrialisierung in diesem Sinne nachholt, dass sie genau denselben Dreck in die Luft pustet wie wir im 19. Jahrhundert? Ist das so? Fragezeichen? Also hast du?
Ich denke schon. Ja. Natürlich, das Land hat ja nach der Kulturrevolution war es wirtschaftlich völlig am Boden. Mhm. Und die
haben da Hinterwäldler-Geschichten versucht da einzuführen. Ja.
Und vor allen Dingen die Intelligenz der Bevölkerung war erschlagen, tot oder geflüchtet.
Ja, Lager und so weiter. Ja.
Und das bedeutet, das Land musste von etwa von einem Niveau anfangen, wo wir nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach jedem Weltkrieg waren.
Ja.
Und das bedeutet natürlich zuerst mal Ausbildung aufbauen, Wirtschaft aufbauen, von Häuser bauen bis zu Konsum, Industrie. Ja,
Industrialisierung, nicht?
Ganz, nennen wir so. Ja. Und das bringt natürlich dann auch die ganze Verschmutzung der Erde, der Flüsse und der Luft mit sich. Die Gegend Hunan, wo wir wohnen, ist noch relativ sauber. Bei uns wird im Fernsehen oft gezeigt, wie schmutzig die chinesischen Metropolen sind. Mhm. Das ist sicherlich auch so.
Los Angeles, sage ich nur.
Ja, so dort ungefähr. Auch. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel kann ich auf meinem chinesischen Handy, auch hier in Deutschland, die gesamten Verschmutzungswerte von jeder chinesischen Stadt online direkt sehen, stundengenau.
Wie kommt dieses? Wer versorgt das?
Das ja. ist durch die durch China, der Staat versorgt oder hat Messstationen und die sind alle online angeschlossen. Das heißt, jeder Bürger im Land kann zu jeder Stunde sehen, wie ist der Verschmutzungsgrad in meiner Stadt.
Aber Sie, wie kommt das? Sie wollen doch die Internet, den Internetverkehr kaputt machen.
Nein, das ist überhaupt nicht
der Fall. Nur den politischen.
Das ist so, dass bei was bei uns über China berichtet wird, ist nicht das, was ich in China persönlich erlebe.
Ja, logisch.
Hier
ja.
werden durch die Medien ein bestimmtes Bild über China gebracht, und wenn man innerhalb von China lebt dann und ein bisschen die Augen offen hat und etwas von der Sprache mitbekommt, entsteht ein ganz anderes Bild.
Mhm. Und wie wäre dein Bild dann? Also wir haben das Bild, es ist ein Staatskapitalismus, wo die Menschen genauso ausgebeutet werden wie bei uns vor
ja, das ist
40
unser Bild.
Jahren. Ja, ich weiß, wir sind medienbestimmt. Es ist eine große Unterdrückung, Meinungsfreiheit gibt es nicht.
Menschenrechte werden missachtet.
Internetzensur zum Beispiel.
Ja, das ja,
die ganze Arie, die macht einen misstrauisch, wirklich. Mhm. Ja, ja.
Mhm. Also von meiner Seite her will ich mal was sagen zu der Meinungsfreiheit. Ich arbeite ja an einer Fachhochschule und ich bin am Anfang oft ganz ängstlich erschrocken gewesen, wenn Studenten mir Fragen gestellt haben über Weltpolitik oder Europa oder auch China, was ich zu bestimmten Themen denke. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich denn jetzt antworten, weil ich soll ja nicht politisch sein. Und dahinter steht aber, dass die, ich habe dann nachgefragt und ich habe gelernt, dass die selbst in den Hörsälen mit den anderen chinesischen Professoren Themen diskutieren, die waren sowas von offen, das hätte ich überhaupt nie erwartet.
Ja. Mhm. Ja.
Oder übers Internet. Natürlich gibt es dort eine Zensur, man kann zum Beispiel YouTube nicht sehen oder Facebook. Mhm. Aber jeder, der intelligent ist, die mit denen ich so verkehre, die haben irgendeine Möglichkeit, diese Internetmauer, Firewall, das heißt ja auf Deutsch Brandmauer, wie die Russen heute noch sagen, zu Firewall, also diese große Brandmauer zu überwinden. Das heißt, für die Intelligenten ist überhaupt kein Problem, da rauszukommen. Das zeigt, dass zwar eine Zensur in gewisser Weise da ist, aber gleichzeitig auch
eine Unterlaufung
möglich ist. Ja. Und natürlich ist der Staat und die Internetpolizei, die sind nicht blöd.
Ja, die sind genauso schnell wie wir.
Und die erlauben das auch, sonst wäre das nicht der Fall.
Ja.
Nee, aber die Internetzensur ist immer noch vorhanden. Ich meine, das war jetzt zum Beispiel ein Thema, wir haben ja jahrelang Internetseiten sozusagen getunnelt von China aus, dass man sozusagen, dass du in der Lage warst,
über Umleitungen
oder Wikipedia was, oder Google oder sowas anzuschauen. Ist denn das heute noch aktuell? Wie ist das, wenn du zum Beispiel Wikipedia lesen möchtest?
Wikipedia ist möglich, das ist überhaupt keine Beschränkung.
YouTube ist aber...
Chinesen haben ihren eigenen YouTube-Kanal, der heißt dort etwas anders, sodass man dort
ist,
auch...
Ist gefiltert oder wie?
Na, das sind eben dann chinesische Inhalte oder wie auch auf Chinesisch kann man dann dort auch alles lesen.
YouTube sollte man ja nicht unterschätzen. Heutzutage ist es ja so, dass viele viel Wissen auch über YouTube mittlerweile vermittelt wird, weil das Video auch einfach das bessere...
Optisches Wissen.
Ja, optisches Wissen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie... Lesen ist natürlich besser, aber ich meine jetzt, grundsätzlich ist das eine Zensur. Und den Leuten wird sozusagen, die werden dabei behindert.
Ja, die haben sozusagen, die ersetzen das durch ihr eigenes System.
Ja, aber sie werden auch grundsätzlich auch erstmal daran behindert, jetzt weltweites Wissen in optischer Form eben anzuschauen.
Wie ich eben schon sagte, die ich kenne, die haben alle eine Möglichkeit, darüber hinauszukommen.
Moment, du willst ja, David, darauf hin, dass es eine Zensur gibt.
Ja, die Absicht.
Und die Frage ist ja, was macht die Zensur? Ne?
Und wieso vor allen Dingen? Das würde mich auch interessieren.
Was macht sie?
Also ich meine, wieso wird es überhaupt zensiert?
Kann man
das, Moment, Will, wenn es dir ungemütlich wird, dann sag, dass es dir ungemütlich wird, ne? Oder lahm. Du bist ja jetzt nicht Vertreter der Volksrepublik China, sondern wohl wir wollten eigentlich über deine Eindrücke und wir wollten dich nicht verhören.
Hat er einen grimmigen Gesichtsausdruck?
Nee, ich merke gerade.
Gib's zu, Onkel, die haben dich eingeeicht.
Nein.
Er kommt ja von einer Fachhochschule.
Nein, es ist einfach so, dass diese Argumentation, die du gerade gebracht hast, die kenne ich auch aus vielen Gesprächen hier in Deutschland. Mhm. Das sind, hier werden, und dazu war ich auch vorher, werden wir in einer bestimmten Weise medial voreingestellt, aber wenn ich dort im Lande mich aufhalte und mit den Menschen lebe und rede, dann sehe ich, dass diese Beschränkung, die bei uns so stark betont wird, dort gar nicht erlebt wird und ich die auch persönlich nicht erlebe. Nein, und bei uns gibt es ja auch Zensureinrichtungen, muss man mal überlegen. Die sind dann nicht direkt staatlich, die heißen dann Jugendschutz.net oder Antonio Amadeo Stiftung oder so und machen auch hier eine Zensur, aber das ist in einer ganz feinen Art und Weise. Nein,
das ist klar. Deutschland steht auch auf der Liste der Internetzensurländer. Das wollte ich auch nicht bestreiten.
Moment, wir hatten zwei chinesische Frauen, zwei Journalistinnen als Couchsurfer bei uns. Das war sehr angenehm.
Ja, vor allen Dingen das Abschlussessen war hervorragend. Yeah. Mit Stäbchen. Wunderbar.
Und die haben uns befragt über unsere Meinungsfreiheit. Und da bin ich echt ins Schwimmen gekommen. Natürlich können wir über den Sender alles sagen, was wir wollen. Ne, also wir müssen uns keine Zensur aber wir haben natürlich auch innerliche Schranken. Ne? Das heißt, wir haben Kriterien, was sagen wir nicht. Ne?
Nein, aber
innerliche Schranken von dir selber aus oder Richtlinien, die...
Inhaliert.
Also die man gar nicht selber so, dem man selber nicht bewusst ist, wo vielleicht die Grenzen wäre von dem, was man äußert.
Ja, man versucht zu reflektieren, aber man kann nicht alles erfassen, was man...
Gut, und sie waren sehr erstaunt tatsächlich, dass ich gesagt habe, ja, ich kann alles sagen, was ich möchte über den Sender, aber ich werde gar nicht alles sagen, was ich denke, vieles sind meine privaten Gedanken, die ich gar nicht ausdrücke, die ich auch gar nicht über den Sender haben will, weil es sind meine Gedanken, die vielleicht noch unvergoren oder noch und so weiter.
Das ist die westliche Innerlichkeit, Gertrud.
Also bis zum, sie waren erstaunt, dass wir alles sagen dürfen.
Ja.
Also dass wir das einfach tun auch. Du würdest das nicht so wahrnehmen. Also du warst über die Offenheit erstaunt.
Ich bin über die Offenheit erstaunt. Ich habe viele Gespräche geführt und die waren am Anfang in China ganz anders, als ich dann so nach und nach verstanden habe, wie die Chinesen eigentlich ticken.
Ja, das ist interessant, ja.
Ja, also zum Beispiel wird bei uns, gerade in Kassel, durch die Documenta, der Künstler Ai Weiwei.
Ja, auf den wäre ich sofort gekommen.
Mhm. Genau, der ist sehr bekannt und der macht hier seine internationalen Aktionen.
Show-Einlagen, zum Teil.
Mhm. Und wird dann bei uns in den Medien als chinesischer Dissident Regimekritiker populär gemacht.
Ja.
Ich habe darüber mit verschiedenen chinesischen Freunden geredet. Also das sind keine, ich bin ja kein Chinese und kein Parteimitglied oder sonst irgendwas. Mhm. Aber die sehen das völlig anders. Die sehen das konfuzianistisch oder nach der Konfuzius-Lehre. Mhm. Und das heißt, pass mal auf, wir sind hier eine Familie. Wir können hier Probleme haben. Und in unserer Familie...
Die regeln wir aber in der Familie. Und
regeln
nicht,
wir und, alle Probleme.
Und nicht in Kassel.
Du legst deine Probleme, deine Meinung auf den Tisch, ich lege meine auf den Tisch. Wir können uns hier streiten und verschiedene Ansichten haben. Aber da draußen, da wollen wir eins sein. Da wollen wir zusammenstehen. Und das ist eine ganz andere und ich finde sogar, nachdem ich das richtig verstanden habe, eine gute Einstellung.
Ja, das ist hängt natürlich mit dem, sagen wir mal, dem hohen Wert der Familie dann zusammen, nicht? Das haben wir ja hier.
Das weiß ich gar nicht, ob das so ist.
Aber
doch.
Familie, was ist denn Familie? In Chinesisch heißt Familie Tia. Tja, das ist Familie. Und das kann man, dieses Tja zieht sich durch bis zum Nation. Die Nation heißt Gor Tja. Gor heißt Land und Tja heißt Familie. Die Landesfamilie. Das heißt, dieser Begriff von Familie und innerer Einheit, der zieht sich vom Kleinen bis zum Großen durch.
Ja, das ist natürlich ein völlig anderer Begriff, wie es hier aber gängig ist. Darf ich nochmal? Ja. Wir haben ja, die Familie ist tatsächlich ein innerer Zirkel. Und alles, was außen ist, ist nicht Familie.
Nein, nein, aber wenn das in China mit der Landesfamilie gekoppelt ist, ist das ja eigentlich eine ganz gute
Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Vorsitzenden, Vorsitzenden Merkel verwandt sein
möchte.
Nein,
die Frau ist ja nicht die Landesfamilie. Also ich bitte, ich entschuldige mal, das ist eine Gummipuppe, die da oben drauf sitzt.
In Deutschland darf man alles sagen.
Die Mama. unsere politische Mutti und die macht Gummi und erträgt alles Schreckliche, was wir so sehen.
Nein, ich möchte gern wissen, was das für eine Familie ist.
Ja, ich meine, den Wille richtig verstanden zu haben, dass es in China einen Zusammenhang gibt zwischen dem sozusagen inneren Zirkel und dem äußeren Zirkel. Mhm. Also das ist etwas zwischen der kleinen Familie, deren Gesicht man übrigens dann nach außen wahren muss, ja, und dem Verbund, der ja, in wie vielen Millionen sitzt denn jetzt? Also
1,4 Milliarden.
Also man stelle sich vor, und dann gibt es noch die 20 verschiedenen Küchen, ich muss nochmal drauf zurückkommen. Nicht nur die kantonesische, die bei uns sehr bekannt ist, sondern es gibt 20 andere, was mich immer wieder begeistert. Ja. Und ich werde niemals, ich liebe die chinesische Küche, aber ich werde nur einen beschissen geringen Bestandteil überhaupt dieses Kochvermögens überhaupt wahrnehmen oder auch praktizieren können. Das macht mich schon manchmal ein bisschen traurig. Aber für uns ist das an und für sich ein aus der Geschichte überkommenes dunkles Loch, ja, also von Europa aus gesehen. Und die Chinesen haben ja in ihrer Geschichte auch unterschiedliche Perioden durchgemacht, so viel ich weiß. Das heißt, sie wollten für sich sein eine ganze Zeit und dann wollten sie sich öffnen manchmal. Und dann wollten sie aber nicht durch Boxeraufstand und so weiter, wollten vom Westen nicht unbedingt zusammengeschossen werden, nicht? Wenn ich das richtig mal so grob darstelle.
Willst du die Sendung eigentlich alleine bestreiten oder dürfen wir zwischendrin auch nochmal was sagen?
Du bist jederzeit zur Freisprechung aufgefordert. Ich finde aber auch, dass Lan jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da darfst du mal die Frauenschiene vielleicht nochmal bedienen.
Ich habe keine Frauenschiene.
Nein, weil, pass mal auf, wir hatten ja...
Darf ich jetzt mal eingreifen?
Ja, bitteschön.
Wolltest du noch was auf den Beitrag von Martin sagen? Fällt dir da was zu ein? Und dann würde ich Lan nochmal fragen.
Naja, mit dem Essen möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, wenn ich als Deutscher in China lebe, fragt mich jeder, magst du chinesisches Essen? Ja. Und dann sage ich, ja, ist gut. Ja, ne, das chinesische Essen ist das Beste in der Welt.
Sagst du?
Nein, das glauben einige dort. Ja. Ja. Und ich muss sagen, ich esse gerne Deutsch.
Das nordhessische Essen.
Ja, wir haben so gutes deutsches Essen und wir schauen immer ins Ausland, aber wir müssen auch mal sehen, was wir selber Gutes haben.
Ja, aber das Kleingeschnippelte ist doch faszinierend, oder? Dieses immer Kleingehackte.
Beides ist gut.
Ja, denke ich, eben.
Wie ist das für dich? Wie ist deutsches Essen für dich?
Ja, erstmal nach Deutschland, dann habe ich und hatte unser der Schwester vom Webbesuch, denn die hatte besten Käse gekauft.
Ja.
Das ich habe einmal probiert. Oh, so stinkt.
Das stinkt.
Ja, dann Schwager hat gesagt, ja, stinkt, aber teuer. Das ist so die teuerste Käse. Dann ich habe gesagt, ja, wie macht man der die Käse. Der, ja, zuerst muss Fesime und ich will das nicht. Aber nach einigen Mal, das mehrmals gegessen. Jetzt, ich mag den.
Stinkkäse.
Ja, dann gibt es noch eine Sache. Ja. Das kann ich nicht, was soll ich sagen? Na, bis jetzt ich es auch nicht. Das ist die, der rohe Hacktes.
Oh, rohes Gehacktes.
Bauarbeitermarmelade.
Das kann ich noch nicht. Sehr schön. Dankeschön. Ja. Bauarbeitermarmelade.
Ja. Was ekelt es sich dich davor? Das findest du ekelig?
Völlig ungewohnt. Ja, was denn?
Ekelt es dich? Oder was ist es? Also es ist rohes Fleisch, ne?
Ja, ja, das für mich ist das rohes Fleisch. Das, ja, das
gibt es in China nicht.
Nee.
Ah, ja, ja.
Wir haben ja in Deutschland diesen Weißwurst-Äquator und jenseits davon essen die Leute ja auch kein Met, also kein rohes Fleisch mehr. Ist das in China auch ähnlich, dass da im Norden auch vielleicht rohere Sachen gegessen werden, weil die dort nicht so schnell verderben? Du kommst ja jetzt eher aus Mittelchina, oder?
Ja.
Mich würde das interessieren, wie viele Provinzen gibt es überhaupt? Das ist doch Wahnsinn.
Ja,
das
vielleicht.
Muss doch mindestens 20 oder 30. Ja?
Ja, jetzt erstmal diese Frage. Ja. Vielleicht gibt es bei euch ja unterschiedliche Esskulturen.
Ja, ja, Esskultur, natürlich. Das ist ja ist und, so groß.
Und im Norden wird rohes Fleisch gegessen? Nein, auch nicht. Ne?
Ich habe nicht gehört.
Ja, die Südchinesen wissen davon ja gar nichts, weil sie so weit weg sind.
Also ich wollte einfach darauf zurück, weil das ja vielleicht auch nicht unbedingt jetzt ein Ost-West-Ding ist, sondern vielleicht eher ein Süd. Nordding, weil wenn ich jetzt jemanden aus Bayern, wenn man da nach einem gehacktes Brötchen fragt, dann sagt man ihm, ich möchte ein Frikadellenbrötchen, nur ungebraten oder so. Versteht das auch nicht.
Ich kenne dich deinem eigenen Land nicht aus. Das Wort Frikadelle kommt im Bayerischen nicht vor.
Okay, ich möchte ein Fleischpflanzel, nur nicht gebraten. Deswegen würde mich das interessieren, ob das vielleicht in Nordchina auch so ist, dass man da...
ja, wenn man es wüsste, weil es ist so weit weg.
Aber das ist ja ein ganzer Kontinent.
Ich weiß nicht, ob das gibt es
auch. Ja, ich habe das sozusagen die Festbeißung an der Gastronomie. Stammt ein bisschen von mir.
Die letzte Frage von dir war ja, wie viele Provinzen gibt es in China?
Ja.
Wisst ihr das?
Ungefähr, nur ungefähr geschätzt.
Wie viele Regionen, Provinzen sind das ja schon?
Wir haben ja hier in Deutschland, haben wir auch einige zu bieten, aber... Nicht so viele.
Naja, Deutschland ist so groß wie die Provinz, wo wir drin wohnen.
Richtig, genau. Ja.
Das ist von der Größe so.
Das ist völlig klar.
Und wir haben 83 Millionen unserer Provinz, wo wir jetzt dort wohnen.
Also so viel wie Deutschland ungefähr.
Nein, Deutschland hat 83 Millionen und unsere Provinz hat etwa, glaube ich, 67 Millionen.
Ja, gut.
Und das ist schon eine
Provinz. Da würden wir ungefähr reinpassen.
Darf ich mal zu Ende reden, Martin?
Du darfst dreimal so viel reden wie ich. Das ist
ich will nicht mehr. Ich will nur einfach ungestört zu Ende reden.
Ja, bitteschön.
Danke. Also, weil in China wird oft gesagt, Probleme, nationale Probleme könnten nicht gelöst werden, weil so viele Menschen da wären. Die Bevölkerung wäre zu groß. Aber tatsächlich ist unsere Provinz schon eine, die relativ stark bevölkert ist, aber noch weniger bevölkert als Deutschland.
Ja, deutlich. 20 Millionen weniger.
Ja, man muss einfach sehen, dass Deutschland wirklich ein Land ist mit einer sehr, sehr hohen Bevölkerungsdichte verglichen mit China. Mhm. Japan ist wesentlich größer, also wesentlich höher bevölkert.
Höher bevölkert, ja. Das heißt, es ist ja eine Riesenfläche, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Völker in China vereint, ganz, ganz unterschiedliche Kulturen, die so weit auseinander liegen, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Das sind ganz unterschiedliche Völker, die dort leben.
Ja.
Das ist hier ja nicht so ganz stark.
Doch, die Bayern.
Ja, gut.
Naja, wenn man das vergleichen will, dann müssen wir sagen, also China reicht ja etwa von Dänemark bis Ägypten und von Weißrussland bis England. Und wenn wir den Raum in Europa nehmen, da sind auch ganz unterschiedliche Volksgruppen. Gewohnheiten und Traditionen vorhanden.
Da hätte ich mal eine Frage zu, wie ist denn das mit der Sprache in China? Ist das, man hat ja dieses Mandarin, sprechen das alle, also verstehen das alle, ja. Oder ist es so, dass man vielleicht sogar im Land Übersetzer braucht, dass die unterschiedlichen Volksgruppen miteinander kommunizieren können? Kannst du zum Beispiel jemanden aus Nordchina zur mongolischen Grenze einfach so verstehen? Kannst du die Zeitung da lesen? Oder,
ja, ich für die Zeitung und da alles ist die Mandarin, da muss man lernen. Oder, aber wenn ich so richtig
wenn du sprechen möchtest.
Mhm. Ja, das, normal muss man als in der Schule lernen, gibt es.
Ja.
Ja.
Alle, in ganz China lernen alle Mandarin.
Ja, ja.
Okay.
Mhm. Aber zu Hause sprechen sie vielleicht was anderes.
Ja.
Ja.
Das ist, dass alle spricht, gibt es eine Sprache. Das sagen wir in China, das ist in den Südchina. Vielleicht ist 10 Kilometer weit gibt es eine andere Sprache.
Mhm. Mhm. Ja, so aber wirklich eine andere Sprache. Und du verstehst es dann nicht mehr, oder?
Nicht so wie bei Mäh daheime. Also, es ist nicht nur ein Dialekt, oder es ist...
Wir machen gerade einen Stuhlwechsel.
Gertrud, wir haben eine halbe Stunde gesprochen und ich glaube, ich spiele jetzt mal Musik ein. Ja. Was hältst du davon?
Das ist mal gut. Ja, dann können wir mal den Stuhlwechsel vollziehen.
Ja, dann können wir auch den Stuhlgang... Okay. So, jetzt muss ich aber diese... Stuhl. Hallo. Herren, eine Sendung über China. Wir sind sehr erfreut über unsere Gäste, die sehr unexotisch aussehen.
Also es
Freisprechanlage, Gertrud Zahn, Martin Reuter.
Lana Fu, Will Wischniewski und David.
Fröhlich.
Fröhlich. Ja.
Ja, er ist sehr fröhlich, das kann man sagen. Das kann man bestätigen.
Wir sind immer noch beim Thema, wie wirkt China auf oder China auf Will und wie wirkt Deutschland auf Lana. Magst du was erzählen nochmal, wie es war für dich? Also wir haben jetzt rausgekriegt, die Luft ist sauber, der Käse stinkt. An das hast du dich schon gewöhnt, aber ans rohe Fleisch hast du dich noch nicht gewöhnt. Ich auch selten.
Denn ich mag, dass es in Deutschland kein, wenn ich will, dass es so viel, dass ich gar keine Arbeit machen, dann ist es ganz frei. Aber im Sinne, man Leben ist ein bisschen anders.
Man lebt anders in China.
Ja, hier ist ein bisschen nach Natur, kann man das so leben. Denn ich mag die so viel Verein, kann man Mitglied. Zum Beispiel, ich habe in Kassel auch ist einen Tischtennis-Spielverein Mitglied. Ich mag das.
Du magst es. Das gibt es in China nicht.
Ja, das ist chinesischer Volkssport, Gertrud.
Ja, ich weiß.
Entschuldige.
Ich frage ja deshalb.
Ja, in China gibt es auch so viel, aber nicht wie in Deutschland. Wie soll ich sagen? Ja, spiele alles mit Geld. Oder muss mehr bezahlen, denn auch ist mit dem keine eine richtige diese
die Ansprüche sind viel höher oder wie
Leistungsansprüche.
Nee, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, ist in Deutschland, ich finde, dass es so schwer, das macht viel Spaß.
Das macht einfach Spaß.
Ja, einfach Spaß. Das, ja.
Das ist ein Unterschied. Also das ist eigentlich ein ja, Breitensport, macht man hier so. Gibt viele Vereine, ja, das stimmt.
Darf ich dazu mal kurz was fragen, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen kann. Wenn ich jetzt in China meinetwegen ein Kind habe und das soll Tischtennis spielen oder irgendwas anderes, gibt es da nicht so einfach so ein paar Leute, die sich zusammenrotten und Tischtennis spielen und da zahlt man so einen Obolus jährlich, das ist dann ein Tischtennisverein, die machen ein bisschen Vereinsmeierei und vielleicht mal im Sommer eine Fahrt, sondern da hole ich mir dann einen Tischtennislehrer für mein Kind und das bringt, der bringt dem Tischtennis bei oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Die müssen sich doch auch organisieren oder die Kinder spielen einfach nur unorganisiert auf der Straße. Also in Deutschland wird ja sowas dann immer in so ein Vereinskorsett gebracht oft oder das, wie läuft das?
Ja, in China jetzt, das ist, ich habe am Anfang gesagt, das ist alles mit Geld. Natürlich, die Kinder können gut bei einem Lehrer Tennis spielen lernen, aber kostet viel Geld. Ich muss sagen.
Da gibt es keinen alten Mann, der das aus Spaß macht oder so, ein bisschen Tischtennisverein.
Ja, gibt es auch, aber ich muss sagen, das ist wie viel Prozent oder das ist, kann ich nicht rechnen. Ja, normalerweise ist es so. Das ist, wenn Kinder mal, das ist zum Beispiel, meine Nichte hatte auch am Anfang das Tischtennisspiel gelernt. Das ist 540 Minuten kostet vielleicht 300 Yuan.
Okay.
Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was das in Euro wäre.
Ja. Naja, wenn der Arbeiter auch 2000 Yuan im Monat verdient, ja, 300, hat man die.
Ja.
Oh. Also das ist, es ist einfach nicht eine Kultur, ist keine Kultur, die so einem was beibringt, wo man ein bisschen was lernt oder so, sondern es kostet alles viel Geld, um etwas zu lernen.
Ja, das ist aber, als ich Kinder, das auch, wie machen wir eine Tour auf die Band legen, dann miteinander spielen, das auch.
Das war auch normal.
Ja, auch normal. Mhm. Aber natürlich jetzt, alles ist beste Lehrer, beste Schläger.
Mhm. Also ich habe eigentlich... Darf ich da noch? Ich habe eine in der Mitfahrtzentrale eine chinesische Frau kennengelernt, die sagt, sie möchte ihr Kind in China nicht erziehen lassen. Sie möchte in Deutschland ihr Kind erziehen lassen, weil die Leistungsansprüche an die Kinder irrsinnig hoch seien und es eine wahnsinnige Konkurrenz gäbe. Wer nun zwischen den Neffen, weil es immer nur eins ist, der Beste oder die Beste sei. Und weil die ganze Verwandtschaft auf diesem Kind, in dieses Kind dermaßen Druck ausübt und Hoffnung hat und die seien wahnsinnig verwöhnt, auch gleichzeitig, das sei nicht angenehm. Stimmt das? Ich war etwas erschrocken, als sie das so erzählt hat. Ist das so?
Mhm. Ja, ist das so. Mhm.
Da muss man auch dieses konfuzianische Denksystem verstehen. Mhm. Erziehung, Ausbildung sind da ganz hohe Güter. Mhm. Und die Eltern erfüllen nur dann ihre Pflicht, wenn sie die Kinder gut ausbilden. Mhm. Und das heißt nicht einfach auf der Straße spielen lassen oder in irgendeinen Verein gehen lassen. Nein, das muss professionell sein. Mhm. Da die Eltern von Montag bis Samstag gehen die Kinder in die Schule und am Sonntag werden die morgens um 8 Uhr zum Englischkurs gebracht und 2 Stunden Englischkurs, dann noch 2 Stunden Klavierkurs und dann 2 Stunden Tennis oder Tischtennis oder Malen. Das ist ein Programm Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Die Kinder können dann nicht so viel Eigenkreativität entwickeln, weil sie so überfrachtet werden. Mhm. Und die Eltern definieren sich, das ist ja bei uns auch zum Teil so, über den Erfolg der Kinder. Mhm. Und das macht diesen Zwang und diesen Druck. Und wenn ich natürlich dann eine gute Ausbildung will, jeder weiß, was teuer ist, ist wertvoll, also muss das auch richtig Geld kosten. Mhm. Mhm. Das ist der Teufelskreis.
Aber da können wir uns nicht ausschließen. Das ist ja so, ne?
Deshalb würde ich doch mal gerne noch kurz das Wort ergreifen. Mhm. Ich habe hier eine Erzählung von Michel Serre vor mir, die heißt China Schwemmland. Und das ist eine sehr schöne Erzählung, weil sie sozusagen die Verliebtheit in das Land China transportiert. Aber die These von Michel Serre ist, was die chinesische Landwirtschaft betrifft, dass dort jeder Zentimeter genutzt wird. Das heißt, dass es im Grunde eine europäische Optimierungsveranstaltung ist. Das heißt, hier wird nichts ausgelassen, seiner These nach. Ich verstehe es nicht. Das würde aber jetzt dazu passen, dass sozusagen dort alles ausgenutzt wird, was sich eigentlich im Grunde die europäische Aufklärung ausgedacht hat. Ja? Optimierung. Ich weiß nicht, ob das mit eurer Beobachtung irgendwie kompatibel ist oder ob das völlig jetzt eine völlig falsche Beobachtung eines Europäers ist, aber ihm kam das so vor, als das chinesische Landwirtschaftsland sozusagen nicht einen Zentimeter auslässt. Ja. Nur mal so zur Einspielung. Ja.
Also da müssen wir ja auch sehen, dass China zwischen erster Welt und dritter Welt rangiert.
Ja, natürlich.
Und der dritte bis jetzt Welt,
noch.
Bis ja, jetzt ja. Noch, ja. Und der dritte Weltaspekt ist einfach, dass es noch viele Menschen gibt, die auch arm sind und die dann natürlich auch jedes Stück Land ausnutzen.
Mhm. Ja, ich fand das nur eine frappierende These, das hätte ich mir jetzt nie so gedacht, ja. Weil aus diesem Exotismus-Blickwinkel sagt man, fremdes Land, keine Ahnung, diese Reisfelder, nicht? Also man sieht ja dann Reisfelder und so exotische Nutzungen, die einem gar nicht so viel sagen. Nicht? Man sieht immer Leute im Wasser stehen zum Beispiel, ja, und solche Sachen. Also das kann man ja gar nicht von außen gar nicht so beurteilen.
Ne? Ja, aber das lässt jetzt auch nach. Zum Beispiel in unserer Provinz, wo Hügel sind, so wie etwa hier in Nordhessen, Reis angebaut wird, viel Wasser und Fisch und Reis, sagt man dort. sind aber auch mehr und mehr Menschen dann in die Städte gegangen, um da zu arbeiten, weil sie da mehr verdienen und auf dem Land schlechte Infrastruktur haben.
Ja.
Was und passiert dann?
Verkümmert das Land?
Oder? Ja, dann verkümmern natürlich manche Felder.
Die ganzen Reisterrassen
verkümmern. Nicht die ganzen, aber einige. Ja. Das ist die Landflucht. Und dort kann man keine industrielle Landwirtschaft einführen, wegen dieser kleinen Parzellen, die am Hang liegen.
Ja.
Genau. Muss man sehen, wie das weitergeht.
Also es ist eine sehr sinnliche Beobachtung offensichtlich, die offensichtlich
eine Veränderung.
Und auch die zeitabhängig ist. Was wir lesen, ist ja meistens, müssen wir auch überlegen, meistens zeitversetzt von jemandem, der vor ein paar Jahren oder ein paar 10 Jahren da gewesen ist.
Ja.
Und wir lesen das heute.
Ich
will noch etwas sagen zu den Tischtennis und anderen Vereinen. Das fällt mir sehr stark auf. Ich habe schon über Erziehung und Ausbildung und Organisation gesprochen. Aktivitäten sind dort in der Regel von der Obrigkeit, sage ich mal, von der Regierung, von der Einheit, also von der Firma,
gesteuert
und organisiert. Und das Volk sagt auch, warum kann nicht mal unsere Firma das machen oder die Stadtregierung das ins Leben rufen? Und dann passiert das auch irgendwie. Also da ist ja, sind auch, das sind eine gute Organisationsform, was die haben. Aber bei uns funktioniert ganz viel über Selbstorganisation. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen Deutschland oder dem Westen, das ist ja nicht nur Deutschland, Frankreich, auch Amerika, und Asien. Da kommt die Verantwortung von innen, von aus diesem, wir müssen das, wir wollen das selber in die Hand nehmen.
Also deine Sache, wo du gesagt hast, Familie, Region, Selbstorganisation, ja? Oder?
Ja, aber dass dieses chinesische Familienkonzept und Gedanke ist irgendwie anders zu dem, was wir hier entwickelt haben. Unsere Entwicklung ist anders.
Ist es ein Versorgungsobjekt? Also man sagt dann, bitte mach du das. Also bitte Regierung, mach du das. Oder bitte mein Vorgesetzter, mach du das. Also man stoßt es an, aber man macht es nicht selber.
Ist
es
ja, das? In der Regel, ja.
Ah ja, aha. Aber der Vorgesetzte macht es dann.
Die Obrigkeit,
weil es seine Funktion ist.
Ja, die machen das.
Ah ja. Und ich hatte in einem philosophischen Buch über das chinesische Denken gelesen, dass das Wort Ich in diesem Sinne es im Chinesischen nicht gibt. Stimmt es? Also dieses Ich.
Das europäische Ich.
Ich, das europäische Ich. Ich, also mit all der Innerlichkeit. Dieser Subjektbegriff, gibt es das in China? Der sagte nämlich, es gäbe es gar nicht in der Sprache.
Na, die Sprache gibt schon. Ich heißt Wo.
Ja.
Das gibt es. Aber es ist richtig, dass dieses Denken, das haben wir auch manchmal in unserer Beziehung zwischen Lan und mir, unterschiedlich. Wir im Westen sind trainiert auf Individualismus, auf Individuelles. Was willst du denn? Das Kind wird gefragt, ja, was willst du denn? Willst du jetzt Wasser trinken oder Orangensaft? Oder, ne? Und Lana fragt dann auch manchmal, natürlich heute die Gäste, willst du Kaffee trinken oder Tee? Aber wenn Lana gefragt wird, dann, was sagst du? Was habt ihr denn? Was ist denn da? Ne? Ich passe mich dann euch an. Das heißt, das eigene Ich wird zurückgenommen. Das ist schon so.
Ja.
Findest du das auch, Lerne?
Ja, ich glaube, aber jetzt ist natürlich ist auch Veränderung, aber...
Aber das ist schwierig erstmal zu sehen, wie das anders ist. Ne? Das ist eine ganz andere Denkweise. Ne?
Ja, richtig.
Also wir durften aber übrigens auch nicht sagen, was wir wollten.
Ja.
Ich bin nicht erzogen, dass ich sage, was ich will. Also ich bin erzogen zu gucken.
Also du bist chinesisch erzogen,
ja,
weil was ist da?
Nein, meine Frage ist herauszuspüren, was der Gastgeber will. Nicht, was ich will.
Ja.
Gell? Also ich bin doch Chinesin, ich sehe es auch.
Ja. Das ist immer, wenn Gäste einladen, dass du zuerst einmal musst fragen, was möchtest du essen, dann morgen koche ich etwas für dich. Aber hier, das ist, was habe ich oder ich will ihm meine Form geben.
Und du hast zu essen als Gast.
Ja,
sag mal.
Ich will noch mal zurückkommen auf die Ausgangsfrage, die du gestellt hast. Was fällt mir in China besonders auf? Und da ist mir jetzt nochmal klar geworden, ich hatte am Anfang, als ich dorthin gekommen bin, große Probleme mit der Art, wie Chinesen über ihr eigenes Land sprechen. Wenn ein Student sagt, ich studiere hier Chemie, weil ich meinem Land helfen will. Mhm. Oder ich mache das für mein Land. Und so in der Art, viele haben so gesprochen, habe ich gedacht, Mensch, wie sind die denn so nationalistisch verbrämt? Oder, ne? Mhm. Nach und nach ist mir aber klar geworden, die haben einfach einen ganz gesunden patriotische Einstellung zu ihrem Land. Mhm. Etwas, was bei uns in Deutschland ja völlig verbrämt wird. Mhm. Wenn ich sagen würde, ich will etwas für Deutschland tun, dann bin ich sofort Nazi. Und
AfD oder so.
Oder AfD oder so. Da werde ich sofort in die rechte Ecke gestellt.
Oder aber, Fußball.
Ja, oder Fußball, genau, da darf man das. Mhm. Aber in China ist ein unbändiger Wille, dieses eigene Land aufzubauen und zu entwickeln. Mhm. Und das bindet auch die Chinesen irgendwie zusammen. Mhm. Und das, wenn man das auf dem geschichtlichen Hintergrund der Kulturrevolution und der großen Zerstörungen und der Angriffe von außen sieht, ist das ja eine sehr starke und gesunde Entwicklung, das eigene aufzubauen und die Familie, Landesfamilie zu stärken. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das positiv eingesehen habe. Mhm. Und heute würde ich mir wünschen, dass in Deutschland mehr Menschen auch so denken würden, weil nur wer die eigene Familie erstmal stützt und aufbaut, der kann doch dann auch Kraft haben für die nächste Einheit und für das nächste Größere.
Ich bin natürlich überhaupt kein Familienmensch, obwohl ich ein absoluter Familienmensch bin. Ich komme gerade aus Hamburg beim Umzug meiner Tochter.
Ja, gar keine Familie.
Aber ich bin natürlich überhaupt kein Familienmensch. Familie hat ja immer etwas sehr Begrenztes. Ne? Mit einer ganz verzweifelten Dynamik oft. Ne? Familie ist, muss nicht glücklich sein. Familie kann grausam sein. Und von daher ist Familie oft für mich die kleinste Terroreinheit, die es gibt. es ist nicht unbedingt positiv besetzt.
Ja.
Auch in meiner Erfahrung nicht. Darum war für mich immer zu gucken, Lebensformen zu finden, die jenseits der Familie sind, die nicht so terroristisch sein können. Das ist eher so mein Bestreben und von daher schaudert es mich immer, wenn es um Familie geht.
Ja, aber es kann ja einen chinesischen Familiensozialismus geben, Gertrud.
Ja, darum würde ich gerne mal wissen, du bist jetzt das sehr positiv. Also auch in China, dass die Familie etwas sehr Wertvolles ist.
Naja, auch in meiner Familie in Deutschland gibt es Probleme, die mich sehr traurig machen. Mhm. In jeder Familie, unter jedem Dach ein Ach, gibt es ja das Wort. Aber das eine, was mir dazu einfällt, ist Toleranz. Also ich erlebe in China eigentlich eine Toleranz, die ich in Deutschland so an manchen Stellen gar nicht gewöhnt war. Ne? Wenn zum Beispiel ihre Mutter, Lanas Mutter, ist Buddhistin mit 82 Jahren und die isst kein Fleisch, aber die kocht dann für die Gäste Fleisch. Und ohne Probleme und lacht und sagt, ja, das ist doch klar, ich will doch meinen Gästen was Gutes tun. Wenn die rauchen und Alkohol trinken, dann trinken sie Alkohol, das ist auch in Ordnung.
Also wie mich das erleichtert, Will, entschuldige bitte, also diesen Terror, den ich erlebe, in dieser Intoleranz, heute mit der Ernährung, mit dem Rauchen und mit diesem ganzen Quatsch, dann finde ich das wirklich eine ganz großartige Nachricht. Also die sollte man weitertragen, ja?
Ja.
Ja.
Also diese Toleranz auch gegenüber in der Familie, gibt es auch Toleranz in der Familie? Ja. Also darf man abweichen von der Familie?
Ja, klar.
Darf man?
Ja.
Das ist bei uns nicht möglich. Ne? Ja. Das gibt Terror ohne Ende, wenn sich ein Kind daneben benimmt.
Nee, also, in China habe ich ein viel offeneres Verhältnis dazu.
Oh, das hört sich ja sehr schön an.
Du wurdest mir angekündigt von Gertrud als ein großer Kritiker, aber das ist ja ganz umgekehrt.
Naja, ich muss auch sagen, die anfänglichen Jahre habe ich China sehr kritisiert. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Aha. Und ich sag mal, gehirngewaschen durch die Informationen, die ich von hier mitgenommen habe. Mhm. Und ich will mal so ein Beispiel sagen, zum Beispiel mein Kollege, wir arbeiten dort Das sind 1100 Lehrer auf 20.000 Studenten etwa.
Was?
Und ja, wir sind 20 Ausländer, 21 so etwa.
Oh, was gibt's noch?
Ja, ja, darunter sind, ich weiß nicht, größenordnungsmäßig 8 Russen, die hauptsächlich im künstlerisch, mit musikalischen Bereich tätig sind, Bildhauer, Maler, dann ein paar Koreaner, Sprachlehrer, ein paar Amerikaner, auch für die Sprache, John und Lua aus Nigeria und Seychellen für Wirtschaft und Sprache. Ich bin der einzige Deutsche da.
Mit was? Mit Mathematik machst du?
Ich habe da mathematische Modelle gelehrt und dann Fachenglisch für Naturwissenschaften. Und im Moment unterrichte ich auch ein bisschen Deutsch, weil die da mit Deutsch angefangen haben. Und da fällt mir der Jonathan ein. Jonathan, ein junger Amerikaner, hätte auch ein Deutscher sein können. Also ein Vertreter des Westens, möchte ich mal sagen. Unsere chinesischen Mitlehrer spannen dann Seile zwischen den Bäumen auf, weil im Frühjahr eine große Feuchtigkeit ist und in den Räumen vor allen Dingen dann sich die Feuchtigkeit niederschlägt. Und auf den Seilen werden dann Decken aufgehängt zum Trocknen, wenn die Sonne rauskommt. Und jetzt hängen die Seile gerade über dem Bereich, wo auch Fußgängerwege sind. Und da war so ein kleiner Park angelegt und dann waren die Seile schön über diesen Wegen, wo Menschen wir spazieren gehen konnten. Und dann kamen die Decken da drauf und dann konnten wir da nicht durchgehen und mussten drumherum gehen. Chinesen gehen einfach drumherum, kein Problem. Was hat Jonathan gemacht? Der ist dann abends hingegangen, hat die abgeknipst. Die dürfen da nicht sein, da gehört kein Seil hin, das ist doch ein Spazierweg. Und das ist ein, für mich ein sehr ein Beispiel, wo ich richtig nachgedacht habe, denn das ist unsere Art und Weise, wie wir umgehen, wie wir erzogen sind mit den Problemen. Und Chinesen sind da viel toleranter, die sagen, wir brauchen doch hier irgendwas, auch da gehe ich dann drumherum.
Ja, aber auch. Stell dir mal vor, da kommt ein Fahrradfahrer, der fährt dann da mit seinen Zähnen rein oder so.
Geht das nicht, das ist ein Weg, das ist kein Fahrradfahrer.
Meine Damen und Herren, ich muss Sie leider...
Wir sind in der Freisprechanlage.
Immer ohne. Noch und wir sind, wir neigen uns dem Ende entgegen. Wir
haben, schon.
Ja, es ging sehr schnell vorbei. Es sind noch 2,5 Minuten. Ich werde nicht mit dem Jingle aufhören, sondern noch mit einer Musik. Ich sage schon mal vorab, sehr vielen Dank für Erkenntnis und lustig reiche Informationen. Und ich muss jetzt die Nummer 195 abfahren, sonst bleibt mir nur noch übrig, den Sender zu zerstören. Also machen wir es lieber einfacher. Ja?
Auf.
Vielen Dank.
Wiederhören.
Auf Wiedersehen.